1. Korinther 15, da handelt Paulus ausführlich von der Auferstehung Jesu und vor allem dann auch von unserer Auferstehung. Wie wird das einmal sein? Was für einen Leib haben wir? Wie kann man sich das vorstellen? Und was hat das für Konsequenzen für unser Leben? Wir haben heute die ersten 10 Verse von diesem Kapitel Auferstehung, 1. Korinther 15. Ich erinnere euch aber, liebe Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, indem ihr auch feststeht, durch das ihr auch selig werdet, wenn ihr es festhaltet, in der Gestalt, in der ich es euch verkündigt habe. Wer es in eine andere Gestalt bringen will, wird am Ende Sand in den Händen haben. Das steht schon. Es wird nicht gelingen. Es sei denn, dass ihr umsonst oder vergeblich gläubig geworden wärt. Denn als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe. Dass Christus gestorben ist, dass der Messias gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist. Am dritten Tag nach der Schrift. Und dass er gesehen worden ist von Kephas, danach von den Zwölfen, danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten noch heute leben. Also die kann man noch interviewen, da kann man rückfragen zur Zeit des Paulus. Einige aber sind entschlafen. Danach ist Jesus gesehen worden von Jakobus, danach von allen Aposteln. Zuletzt von allen ist er auch von mir als einer unzeitigen Geburt gesehen worden. Denn ich bin der Geringste unter den Aposteln, der ich nicht wert bin, dass ich ein Apostel heiße, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und seine Gnade an mir ist nicht vergeblich gewesen. Sondern ich habe viel mehr gearbeitet als sie alle. Nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist. Das ist in solchen Festtagen immer gut, dass man sich da über die Bedeutung solcher großen Feste in der Zeitung auch orientieren kann. Da stehen ja immer wieder ganz interessante und tiefschürfende Beobachtungen drin. Meist läuft das dann an Ostern auf die Frage hinaus, passt das überhaupt noch in unsere moderne Zeit? Und das, was übrig bleibt, sind die Blümlein und die Schmetterlinge. Oder es wird die Frage gestellt, wie man überhaupt dieses Evangelium vor den kritischen Ohren der Klugen und Weisen dieser Welt heute noch im Ernst behaupten will. Gestern stand in der Stuttgarter Zeitung, die weiß es, wörtlich, die biblischen Schilderungen sind eine Zumutung für jeden denkenden Menschen. Ja, natürlich eine herrliche Zumutung. Eine wunderbare Zumutung. Es gibt ja auch Zumutungen, die sind furchtbar. Darüber hat dieser Schreiber gar kein Wort verloren. Was ist eine harte und was ist eine furchtbare Zumutung, der wir gegenüberstehen? Die grausame Macht des Todes. Wie man das vergessen kann. Darum geht's an Ostern. Das ist doch das Thema. Und wir stehen vor dieser Todesmacht, vor den ganzen Schrecken des Sterbens. Wissen Sie, ob Sie den morgigen Tag erleben? Das ist die brennendste Frage an Ostern. Unheimlich liegt doch das über uns. Man kann es natürlich einfach verdrängen oder vergessen. Selbst so kluge Kommentatoren müssen plötzlich eines Tags in einem Augenblick ihren Kugelschreiber fallen lassen und der unerschöpflich quellende Mund wird stumm. Wir tragen alle unser Todesurteil mit uns herum. paar Jahrzehnte, dann ist von uns allen hier niemand mehr da. Wir sind Staub und Asche. Das ist die größte Zumutung für denkende Menschen, aber auch für dumme Menschen. Ganz gleich. Vielleicht sind die am meisten dumm, die gar nicht dran denken. Herr, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Es kann auf der Heimfahrt vom Gottesdienst passieren, irgendwo. Sie können alles recht machen und trotzdem, wenn man dann die Verletzten bergen will, dann auf einmal steht man fest, da ist schon einer tot. Sie wissen doch, wie das geht. Oder ein plötzlicher Schlaganfall, so wie wir es erleben, immer wieder im nächsten Bekanntenkreis oder in der Familie. Oder plötzlich irgendein Befund und dann der Chirurg schneidet auf und dann wissen Sie, wir haben schnell wieder zugemacht. Das sagt er bloß vor der Türe zu den Angehörigen, das dauert nicht mehr lang, noch ein paar Wochen. Wir wissen ja gar nicht, wo wir stehen und wer gibt uns in dieser Lage, in der alle Menschen dieser Welt leben, eine Hoffnung, eine Ermutigung. Das, was man heute versucht an Umdeutungen der Osterbotschaft, also da muss ich immer bloß sagen, lass bitte dieses Kraftlose reden. Was soll das, wenn dann einer sagt, aber die Sache geht doch weiter oder wir nehmen, wie hieß das gestern, wir nehmen noch Mut oder Stärkung. Nein, wenn ich tot bin, habe ich keine Stärkung mehr, dann ist alles zerfallen. Da hören auch die Worte von der Liebe auf, weil sie mich nicht mehr erreichen. Alle Versuche, hier noch im Sterben uns einen Trost zu geben, können uns nimmer weiterhelfen. Auch alle esoterischen Lösungen, die heute sicher für viele Leute bedeutsam sind, das sind ja alles so vage Träume, das hilft ja alles uns nichts, wenn ich vor der grauenhaften Macht meines Sterbens sehe. Es ist ein Abgrund unendlich und ich weiß nicht, wo falle ich hin. Und die Idee, dass ich irgendwo weiterlebe, woher habe ich denn sowas? Wie kann man sowas denn behaupten unter denkenden Menschen? Ist ja komisch bei uns im Volk, dass die meisten nicht an Gott glauben und nichts von der Osterbotschaft halten, aber trotzdem irgendwo am Grab der Überzeugung sind, der Oma geht es jetzt sehr gut oder so. Woher die das haben? Wie kann man so gleichgültig dahin leben? Das Einzige, was uns überhaupt Mut und Hoffnung gibt im Sterben. Jesus, der den Tod überwunden hat, der Einzige, der das Recht hat, zu diesem Thema das Wort zu ergreifen. Jetzt hoffentlich erschrecken Sie nicht, wenn ich es nochmal ganz deutlich sage. Die Realität meines Lebens ist, so schön heute Frühling sein kann, so sehr wir uns freuen, aufblühen in der Kraft und im Wirken und im Schaffen. Unser Leben ist wie Müll, den man plötzlich vergräbt. Wenn man meinen Leib verbrennt, ist auch nicht besser. Da ist doch der richtige Zweifel, der Osterzweifel da. Was ist mit meiner Existenz dann, wenn ich sterbe? Bin ich nur ein Staubkorn hier irgendwo hingewählt, aber das Staubkorn, das irgendwo im Nichts versinkt? Deshalb ist zuerst wichtig, dass wir aufs Evangelium hören. Aufs Evangelium hören. Und wenn Sie einmal in der Bibel das beobachten, es wurde überhaupt nie ein Versuch unternommen, in der Urchristenheit Menschen übers Denken die Auferstehung einsichtig zu machen. Der Paulus hätte doch auch so Beispiele wählen können, wie die Raupe dann plötzlich zum Schmetterling wird und sagt, so was Ähnliches ist bei Jesus passiert und so. Ist ja alles ein unzutreffendes Bild, passt ja alles gar nicht. Sondern, wie war es denn dort am Ostermorgen? Zuerst steht ein Bote Gottes da, ein Engel, der diesen Frauen, die traurig ihren Kopf hängen lassen und mutlos sind, diese unglaubliche Tatsache als ein Fakt verkündet, Jesus ist auferstanden. Jesus lebt, genügt mir nicht, weil es gibt ja auch überzeugte Kommunisten, die der Meinung sind, dass Karl Marx weiterlebt oder Engels in seinen Schriften oder so. Es geht doch um eine ganz andere Sache. Jesus hat die ganze grauenhafte Macht des Todes durchbrochen und hat gesiegt. Er lebt, er ist auferstanden und er ist mitten unter uns. Paulus sagt, das Evangelium, Das Evangelium hat er ja selber ja nur hohnlachend quittieren können. Er hat gesagt, was sind das für verrückte Leute, die so einen Unsinn erzählen? Und beim Paulus ging es so weit, dass er als fanatischer Rabbiner gesagt hat, jeder, der solchen Nonsens erzählt, muss das Maul zugeschnürt werden. Der muss beseitigt werden aus der Gesellschaft. Der ist eine Gefahr für die anderen. Und so ist er rastlos unterwegs gewesen, um die Christen zu verfolgen. Also das ist überhaupt nicht überraschend, dass sie auf viele Leute stoßen, die sagen, in ihr kluges Denken passt da nicht. Es ist überhaupt noch nie in das Denken eines Menschen hineingegangen. Was soll das auch von Denken sein? Ist doch außerhalb jeder Erfahrung, aller unserer Erlebnisse, allen dessen, was wir denken können, sprengt unser Denken total. Und was ist dann beim Paulus passiert? Auf solch einer Reise nach Damaskus, wir wissen gar nicht genau, was passiert ist. Es bleibt auch im Bericht irgendwo noch verborgen. Paulus sieht ein großes Licht und hört die Stimme des auferstandenen Jesus. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Und für ihn war es von diesem Augenblick an klar. Er sagte, er hat Jesus gesehen. Seine Begleiter haben vielleicht nur die Geräusche gehört und nur das Licht gesehen. Für Paulus war es in dem Augenblick völlig klar. Es war eine Revolution seines gesamten Denkens. Die unumstößliche Tatsache, von der ich ausgehen muss, die jetzt mein Leben bestimmt, ist der auferstandene Jesus. Der lebt wirklich. Und Paulus erinnert die Korinther an dieses Evangelium. Sagt, als ich damals zu euch nach Korinth kam, wie war denn das? Sie müssen wissen, Korinth war eine sittenlose Stadt, eine heruntergekommene, schreckliche Hafenstadt mit einer ganz zusammengewürfelten Bevölkerung. Und was ist da passiert? Paulus hat ein paar Leute um sich gesammelt und hat ihnen das erzählt. Das, wo jeder bloß mit dem Kopf schütteln muss. Jesus ist für unsere Sünden gestorben. Wer will das schon verstehen? Der Messias, der für meine Sünden stirbt. Und dann hat ihn Gott vom Tode auferweckt. Und jetzt ist das passiert, dass dieses Evangelium in dem Leben dieser korinthischen Menschen plötzlich eine solche Macht war. Ja, was ist das? Da hat sich Jesus selber als der Auferstandene an diesen Korinthern erwiesen. Anders kann man es nicht sagen. Es ist wirklich so, man kann zum Glauben ja nicht kommen, indem man sich irgendwo müht oder indem man nachdenkt oder indem man sich besinnt, sondern Jesus Christus, der auferstandene Herr, muss uns die Augen auftun. Er muss den Glauben geben durch seinen Heiligen Geist. Er muss uns die Sicht schenken. Und dann ist gewaltig gewesen, wie diese ersten Apostel das erlebt haben. Sie sahen Jesus. Sie wissen doch noch, die sind ausgerissen in der Nacht der Hinrichtung Jesu. Und die haben sich versteckt aus Todesangst. Als sie Jesus sahen, da wich alle Furcht und alle Angst. Und sie wurden ganz mutige Bekenner, unerschrockene Leute, die man gar nicht mehr bremsen konnte, von einem großen Eifer. Jesus ist auferstanden, er lebt, aber das Entscheidende ist, Jesus erweist sich heute, auch am Ende des 20. Jahrhunderts, als der auferstandene Herr an Menschen. Er tut das gewaltig. Las vor ein paar Tagen, dass ein großer Statistikforscher, der Patrick Johnson in England, gesagt hat, in China gäbe es heute schon mehr bibeltreue evangelische Bekenner als in den gesamten Vereinigten Staaten von Amerika. Was ist da geschehen in China, in diesem noch immer so sturen marxistischen Staat, in dieser Gesellschaft, wo die freie Verkündigung des Evangeliums ja gar nicht uneingeschränkt erlaubt wird, wo so viele auch noch in Straflagern sich befinden. Was ist da passiert? Jesus erweist sich durch die schlichte Predigt, durch das Evangelium so machtvoll. Wir erleben das ja in unserer Gemeinde. Ich wollte Sie manchmal viel mehr reden lassen. Sie fragen Sie einander, wo bist denn du zum Glauben gekommen?
Und dann immer wieder groß, dass dieses Wort des Evangeliums redet, ganz kräftig und uns aufwühlt und uns fest und gewiss macht. In Nepal, wo es vor 25 Jahren noch gar keine christliche Gemeinde gab und heute weit über 100.000 bekennende Christen. Was ist da geschehen? Es waren doch nicht die armseligen Missionsboten. Jesus Christus ist der auferstandene Herr. Er überführt Menschen, wie er es getan hat seit der ersten Christenheit. Und Paulus erinnert an das Evangelium, es ist bloß das Nachsprechen der Tatsachen des Geschehens. Jesus wurde von Gott aus dem Sterben herausgeholt und er macht Neues. Bleibt dabei, steht fest im Evangelium. Jetzt muss ich doch noch ein Wort zum Denken sagen, sonst kommt das irgendwie zu kurz. Wichtig ist das Denken. Und wird auch im Neuen Testament, auch von Paulus, ganz ernst genommen. Paulus sagt nur, wir nehmen gefangen alle Vernunft unter den Gehorsam Christi. Mein Denken muss mit dieser Urtatsache der Auferstehung Jesu leben. Und von daher müssen wir die Welt betrachten. Das Interessante. Und da sind wir schon beim nächsten Punkt, dass jetzt der Tod für uns keine Schrecken mehr bieten kann. Der Tod, der kommt auf uns zu. Es ist immer schwierig, wenn man so einen Satz sagt, wir haben keine Angst mehr vor dem Sterben. Wenn es vor uns steht und wir bewusst darauf zugehen müssen, wachen Sinnes, dann überfällt uns schon die kreatürliche Angst. Die ist wie den Tieren schon in Fleisch und Blut eingegeben. Aber ich habe das in meinem Leben so oft wunderbar erfahren. Ich habe schon oft bedauert, dass man so selten zu Sterbenden geholt wird. Sie brauchen gar keine Angst haben, dass wir wollen dann nur den Sterbenden des Sieges, das Bild vom Auferstandenen Jesus, Siegesbotschaft zurufen. Und manchmal gehe ich da immer wieder hin und denke, der wird auch denken, du hast gut reden und du bist ja gesund und du läufst wieder weg und du kannst ja nicht mitfühlen mit dem, was mich hier bedrängt in meinen Todesängsten. Nein, das Erstaunliche war, wenn man die ganz einfachen Worte vom Sieg Jesu sagt, von der Auferstehung, von der Todesüberwindung, wie plötzlich eine Freude kommt, ein Frieden, wie man das sogar in ganz seltenen Fällen auch erleben darf. Leider sind wir da viel zu wenig dran bei Menschen, die bisher alles von sich gewiesen haben. Und wenn dann plötzlich Christus noch einmal einem Menschen die Augen des Glaubens öffnet und er verstehen kann, der Tod ist besiegt. Und dann Leute sagen, ich gehe heim zu meinem Herrn. Das hat viele unserer jungen Leute geprägt, wie ein junger Kerl mit der Peter Feil mit 21 Jahren, damals aus dem Jugendchor, ganz plötzlich in wenigen Tagen starb. In dem Frieden, in der Gewissheit. Das können Sie sich nicht einreden. Und wenn Sie 24 Stunden im Tag Yoga machen, das können Sie sich nicht einreden. Das können Sie sich auch nicht selber zusprechen. Sie können es nur aus dem Evangelium erfahren und der Geist Gottes kann es in Ihnen ganz wichtig machen. Paulus nennt aus dem ersten Bekenntnis, was nennt er denn da als die zwei Grundpfeiler? Er nennt auf der einen Seite das Zeugnis der Augenzeugen, was die erzählt haben, und sagt eine ganze Menge. Ich glaube, der Professor Schadewald war es, der griechische Professor, der sagt, es gibt im Altertum vom Historiker aus betrachtet kein Ereignis, das so viel von Zeugen bekräftigt ist, wie die Auferstehung Jesu. Und das andere, was Paulus noch anführt und sagt, nach der Schrift im Alten Testament haben es doch die Propheten schon gesagt und das ist erfüllt und darauf kann man leben. Die Schrecken des Todes sind überwunden. Wie wunderbar sind diese Lieder, die wir immer wieder singen. Jesus lebt, mit ihm auch ich. Tod, wo sind nun deine Schrecken? Hoffentlich tue ich Ihnen nicht weh, wenn ich immer wieder ein bisschen kirchenkritische Worte auch hier sage. Ich sage das deshalb, weil man heute gerade bei den Zweiflern und Kritikern der Auferstehung so viel von der Kirche redet. Dabei ist die Organisation der Kirche immer etwas sehr Schwächliches. Das ist auch sehr umstritten. Wissen Sie, der eine hat die Konfession und der andere hat dies Bekenntnis und zählt sich zu dieser Kirche, zur Volkskirche oder zur Freikirche. Wissen Sie, was der Schatz der Christen überhaupt ist? Dass sie den auferstandenen Jesus bezeugen, das ist ihre Kraft. Und das ist, was Menschen überführt an den Fragen, welche Kirche und wo und wie, wer Recht hat und wer in dieser Frage, in dieser speziellen Recht hat, das ist sehr umstritten. Aber das eine, was Christen gemeinsam bezeugen können, Jesus Christus ist auferstanden, er ist der Herr heute. Und wer ihn anruft, der erfährt seine Kraft und seine Macht. Und das gibt einen tiefen Einschnitt in unser Leben, einen tiefen Einschnitt. Paulus sagt, durch diese Begegnung mit dem Auferstandenen hat er seine eigene Person ganz neu gesehen. Ich bin der geringste von allen Aposteln. Wie ist das eigentlich mit dem Selbstbewusstsein von uns? Manchmal sind wir doch recht glücklich, was wir alles schaffen und machen. Wir können prahlen mit unserer Leistung. Vor der Knochenhand des Todes wird alles so unwichtig. Ob Ihre Lebensarbeit, Ihre Worte, die Sie gesprochen haben, Ihr Wirken, ob das wirklich so gut beurteilt wird? Vor Gott? Das ist die Frage. Und da wird man sehr demütig und sehr bescheiden. Und das ist interessant, wie der Paulus auf einmal das zusammenbringt. Und dann sagt, aber durch die Gnade Gottes, durch das Wirken des Auferstandenen, hat mein Leben eine Bedeutung erhalten. Also, ich hoffe, dass Sie ein Selbstbewusstsein haben, aber eins, das durch den Auferstandenen gestärkt ist, dass Sie sagen, wenn ich bloß noch Stunden auf Erden zähle, ich will für Gott noch was Großes wirken. Ich will mit meinem Leben etwas erreichen. Ich möchte nicht bloß so unnütz da sein. Ich möchte nicht bloß für andere ein Ärgernis sein. Ich möchte wirken und leben. Und das geht doch nur, wenn ich die Kraft des auferstandenen Jesus neu erfahre und erlebe. Paulus sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Mehr als der Petrus, mehr als der Johannes, mehr als der Jakobus. Und die waren alle nicht faul. Dabei war Paulus ein schwer angeschlagener, kranker Mann. Ich habe mehr gearbeitet als sie alle. Wissen Sie, dass das noch einmal das Schöne ist? Dass wir auch in der Schwachheit unseres Leibes, auch mit den begrenzten Möglichkeiten, die wir haben, für Gott noch einmal Großes wirken können, weil seine Kraft wirken will in uns geringen Leuten. Der auferstandene Jesus, der macht ganz große Dinge. Der wirkt gewaltig. Das ist der Grund, warum ich mich freue an jungen Menschen und ich mich freue, was Jesus einmal durch die jungen Leute, seine Zeugen, wirken wird. Neue Erweckungen, wenn wir schon lang tot sind. Dass die Sache Jesu weitergeht, weil der Auferstandene lebt und weil er mächtig wirkt, auch in einer noch so gottlosen Zeit. Und Paulus bringt das ja nachher in den nachfolgenden Versen und sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann müssen wir die Türen schließen, dann dürft ihr nicht mehr mit den Glocken läuten, dann braucht ihr auch keine Opfer mehr einsammeln. Dann sind wir die elendesten von allen Menschen. Das hängt an dem einen, dass Jesus Christus stark in uns wirken will. Jetzt möchte ich doch noch ein Wort dazu sagen, wenn man immer wieder sagt, das reibt sich mit unserer Erfahrung. Ja, hoffentlich. Ja, hoffentlich. Was ist denn unsere Erfahrung? Gucken Sie mal, was heute kommt. In der Tagesschau, im Fernsehen oder so, was kommt denn? Abgesehen vom Papstsegen wird es lauter Furchtbare sein. Von Kinderschändung und von Bürgerkrieg und von Unversöhnlichkeit und von Streit. Das ist unsere Welt. Wenn die Auferstehung da hineinpassen soll, in eine Welt der Sünde, was soll denn da die Botschaft der Auferstehung sein? Sondern Jesus hat diese Welt gesprengt und hat Neues ans Licht gebracht, dass wir mit der Gerechtigkeit Gottes leben können. Neue Menschen. So wie Paulus dann in Römer 6 sagt, wie Christus auferstanden ist von den Toten, so sollen auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und ich brauche gar nie mich schrecken lassen vor den Schwierigkeiten. Warum? Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Es wird immer aussichtslos sein. Ich sage, das schaffe ich nicht. Denken Sie mal an die Missionare, wenn die hinausgehen. Schaffe ich nicht. Wie soll ich da einen zu Jesus führen können? Der Auferstandene selbst wird mit Ihnen gehen, wenn Sie Kranke trösten. Wenn Sie zweifeln, dann die Macht Jesu bezeugen. Er wird mit Ihnen gehen. Er will durch Sie hindurch wirken. Jetzt machen Sie nur die Verbindung mit dem auferstandenen Jesus ganz fest. Dass Sie sein Eigen sind und dass er Ihr Herr ist. Amen.